Strange Zeit irgendwie.
Ist all beige endlich weg.
Einer der schönsten Holzstühle, den ich die letzten Jahre gesehen habe.
Alles neu.
Es hat es schon mal fast alles gegeben. Nussbaum all over the place.
Ja, vor allem, es ist ja in 3 Jahren nicht mehr cool.
Es war bei Weitem besser als wie letztes Jahr.
Man merkt eine sehr starke Referenz auf so 70s, 80s, 90s Italian. Dunkles Holz, Hochglanz.
Das war vielleicht einmal ganz hip.
Aria erzählt. Der Design-Podcast von Simon Ladner und Peter Zeitelhofer. Über die unendliche Welt der Möbel
und alles, was damit zu tun hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Simon, Aria erzählt, wir sind zurück mit einer Folge, die so nicht geplant war. Du warst wieder mal auf Urlaub. Kann man sagen, aber natürlich auf Geschäftsurlaub, auf Geschäftsreise in Mailand. Und letztes Jahr haben wir ja über die Mailänder Möbelmesse Salone del Mobile eine Folge gemacht, haben gesagt, das brauchen wir heuer nicht so wieder machen, aber du bist zurückgekommen und hast gesagt, das war so großartig, auch im Vergleich zum letzten Jahr, lass uns doch eine Folge Aria erzählt drüber machen.
Stimmt, also es war bei Weitem besser als wie letztes Jahr und deswegen hätte ich es natürlich schade gefunden, wenn wir dann keine Folge drüber machen, weil es schon für mich sogar mehr Relevanz hat im Vergleich zu letzten Jahr und ja, glaube ich, auch dann einige Personen neugierig sind, was Neues gibt oder was sie getan hat oder auch dann im Vergleich zum letzten Jahr dann die Unterschiede waren oder ob es überhaupt dann was gegeben hat, was man da rausfiltern kann.
Aber wie waren die Erwartungen bei dir dieses Mal? Weil ich kann mich erinnern, letztes Jahr haben wir trotzdem immer wieder gesprochen, Mailand verliert, Kopenhagen ist mittlerweile wichtiger, die 3 Days of Design, aber auch schon am absteigenden Ast. Wie war die Erwartungshaltung und was war dann ausschlaggebend, dass es so viel besser war?
Ja, Erwartungshaltung habe ich nicht wirklich gehabt. Ich war relativ zeitlich eingetaktet im Vorfeld. Also du weißt, ich habe meinen 40. Geburtstag
gefeiert. Ich wollte extra
drüber reden. Ja, ja. Also das war alles, also ich habe die Woche davor ziemlich alles auf Anschlag gehabt, habe mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Ich habe geschaut, dass ich irgendwie die wichtigsten Termine ausmache und alles irgendwie handeln kann mit Feierlichkeiten und so weiter im Vorfeld. Bin dann einfach runtergefahren und habe das Ganze ein bisschen passieren lassen. Was man schon im Vorfeld wusste, es sind einige große Player nach, glaube ich, über 20 Jahren wieder mal zurück auf die Messe gegangen. Andere wiederum waren gar nicht dort. Also es ist schon so strange Zeit irgendwie, weil natürlich, also braucht man nicht verheimlichen, ich glaube einigen Herstellern und Firmen in der Möbelbranche, wie überall in der Wirtschaft, die spüren jetzt die letzten 2 Jahre natürlich, da wird es jetzt glaube ich auch in der nächsten Zeit irgendwie auch was verändern, ein paar Verkäufe stehen im Raum etc. Ich weiß, dass ein paar Hersteller am Markt sind, ja, strange, nicht? Und diese Messe, Stände und Installationen, das kostet so irre viel Geld. Also das kann man sich als Laie gar nicht vorstellen.
Aber nach wie vor, oder? Das heißt, diese Firmen geben nach wie vor Vollgas in Mailand.
Genau, also einige haben sogar, würde ich sagen, eben nochmal also den Weg nach vorne gewählt. Deswegen kann auch sein, dass deswegen dann für mich gefühlt besser war wie letztes Jahr. Und das ist natürlich eben subjektiv. Ich habe mit einigen Leuten geredet, wo jetzt eins meiner absoluten Highlights war für die jetzt überhaupt nicht ein Highlight.
Ja, es war ja spannend. Ich habe mich ja vorbereitet. Deswegen, du kennst mich, bin ja immer so, ich lese mir ein in die Sachen. Und der Tenor der Medien war eigentlich more of the same. Und demgegenüber stehst du dann und sagst, die Messe war ziemlich cool heuer.
Ja, es ist wie gesagt, Medien ist auch immer so ein Thema. Also ich finde, man hat heuer das erste Mal, oder für mich das erste Mal, gemerkt, diesen ganzen, ich nenne es jetzt einmal Influencer-Wahnsinn. Ja. Also wirklich, ich habe dann Leute getroffen und gesehen, die jetzt mit Möbel gar nichts am Hut haben. Ja. Also die wirklich das als, ja, so wie eben ein Urlaub. Also bei mir war es ja leider kein Urlaub.
Ich rede immer nur blöd.
Ja, ich weiß. halt dann irgendwie, ja, also das ist halt Fotos machen, weiter Filme machen oder so Kurzvideos. Also wirklich, wo ich sage, so als ja, wie halt eben bei einer Fashion Week. Ja. Also war wirklich extrem Nummer vermehrt. Alle, kann man sagen, relevanten Modehäuser haben irgendeine Orginstallation gehabt. Einige haben sogar Möbel rausgebracht. Also Louis Vuitton hat wieder irgendwie, keine Ahnung, das erste Möbel, was sie damals gemacht haben, wieder jetzt gelauncht. Oder ich glaube, Celine hat auch eine Tomato Chair vorgestellt. Also wirklich, wo jetzt Modebrands eigene Möbel oder die sie halt dann für Stores auch verwenden oder auch verkaufen, Möbel gelauncht haben mit Orga-Installationen. Sie haben Hardcore-Stars eingeflogen, also wirklich.
Ja, aber jetzt reden wir von einer Möbelmesse,
ja.
Und plötzlich sprichst du über Brands, die aus der Fashion-Welt kommen. Das heißt, das hängt komplett zusammen,
ja, mittlerweile. Ja, und dann halt nur Automarken.
Ja.
Also das war auch crazy. Mhm. Ich habe mir das alles nicht angeschaut, weil ich keine Zeit dafür habe.
Hast du das noch nie angeschaut?
Nein, wir haben, also das Mal war es nur schlimmer. Also ich glaube, es kommt mir vor wie beim Älterwerden. Du weißt es.
Was heißt das?
Die Jahre kommen da schneller vor. Ja. Und genauso geht es mir dort in Mailand. Also ich bin ja jedes Jahr 2,5 Tage dort. Die werden immer kürzer. Mhm. Weil eben, Mailand ist eine Riesenstadt, die Wege werden länger. Ich habe da bei Triennale war extrem viel, ich habe es nicht hingeschafft. Ja. Also ich habe einfach die Wege auch nicht mehr geschafft. Und irgendwann ist halt dann einmal, was der ist, ist was anderes, wenn du dort eben auf Urlaub bist, ja, oder ja, nur zur Inspiration und lässt dich da durch die Stadt treiben. Ist okay, ich muss trotzdem, ich bin ja beruflich dort, ich muss ja, ich habe Termine. Ja, und das zu handeln, da kannst du dann nicht spontan mit da reinschauen,
Das hast du das wirklich komplett durchgetaktete, ja, okay, Tage. Ja, aber Simon, du hast die Influencerinnen und Influencer angesprochen. Das mag sein, dass die da hinfahren. Aber ich habe heuer zum ersten Mal erlebt, dass ganz normale Freundinnen und Freunde von uns da hingefahren sind. Aber nicht jetzt im Dunstkreis von dir, sondern wirklich, dass diese Design Week und dieser Salone del Mobile wirklich die Leute anzieht als pure Inspiration. Also ich bin ja oft gefragt worden, bist du in Mailand nächste Woche?
Ja.
Und das wäre ja vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht denkbar gewesen.
Genau, weil es ja teilweise nicht möglich war. Durch das, dass du auf die Messe kommst, du, ich sage jetzt mal, so wäre es eigentlich gedacht, wirklich nur als Fachbesucher, zumindest an diesen ersten Tagen. Mittlerweile, also wie gesagt, da geht es zu. Drum, ich habe mich leider, man hört es ein bisschen an der Stimme, wenn du da mit, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute da durchgeschleust werden. Ja, ja, no chance, was der, bist 24/7 da in einer dunklen Halle ohne Tagesfrischluft, Tageslicht etc. Weil ich war diesmal nicht einmal abends aus, ja, leider. Also ich war diesmal das erste Mal ohne Barbasso. Ja.
Du hast ja sonst immer auf Partys
gesehen, ja, ich war fertig, und so weiter. Ich war einfach fertig. Ja.
Ich habe ein paar Zahlen, Eckdaten, weil ich es ganz spannend finde. Über 1900 Marken aus 32 Ländern waren dort und 36,6% aus dem Ausland. Nicht Italien. Finde ich eigentlich relativ wenig. Das heißt, Italien ist dort wirklich das Stärkste, was es gibt, offensichtlich.
Ja, werden auch, sage ich mal, priorisiert behandelt.
Okay. Ich hör die gehen.
Ja, genau. Okay. Das ist immer schon schwierig gewesen für externe Marken. Mhm. Weil eben, das ist, muss man auch sagen, wenn man da jetzt in irgendeiner Halle ist, dann forget it. Also gibt es im Endeffekt, ich glaube, 4 relevante, also sehr stark relevante Hallen. Und das Messegelände in Mailand zusätzlich ist einfach so riesengroß. Da gibt es ja immer dann, heuer war dann eben diese Küchenschwerpunkt und nächstes Jahr ist wieder Licht.
Das heißt, ist immer so
alternierend. Ja, genau. Und allein die brauchen schon auch wiederum, ich weiß nicht wie viele Hallen, also da habe ich es gar nicht hingeschafft. Und genau, also Küchen und Badezimmer war heuer. Und genau, dementsprechend, wenn du da keine gute Lage sozusagen hast, ist dann auch wieder als eben extern oder nicht italienischer Hersteller auch schon wieder fast uninteressant. Und je nachdem richten sie dir das dann, genau.
320.000 Menschen waren auf Besuch, nämlich nicht in Mailand, sondern wirklich beim Salone, aus 167 Ländern. Und davon waren, und das habe ich doch wieder relativ hoch gefunden, 68% Trade Visitors. Also das heißt, es ist trotzdem noch wirklich eine Fachmesse, wo Menschen wie du da hinkommen. Und auch ziemlich spannend, wirtschaftlicher Impact für Mailand 255 Millionen Euro. Ja. Irre, oder? Das ist um 14,7% mehr als letzten Jahres. Hast du das auch gespürt, dass wirklich deutlich nochmal...
Also mir ist ja letztes Jahr schon ein bisschen too much gewesen. Ja, und mit allen, die ich gesprochen habe, die auch dort waren, die waren ja dann später, also eben einige Bekannte und Freunde und Freundinnen, die später in der Woche waren, da dürfte es nur Ärger gewesen sein. Also da war es, also wir waren eben, das ist ja das Problem, weißt du, das ist bei 3Days genauso, wir waren eh schon am ersten offiziellen Tag, dann geht's los, weißt du, und dann die anderen, die kommen schon Samstag jetzt, Sonntag, weil da ist eigentlich, am Montag ist eigentlich Pressetag, aber ja, es ist natürlich schon alles ready, es ist alles fertig und das wird immer weiter jetzt noch vorgeschoben und ja, ich finde das, ja, wie gesagt, ich will ja nicht zu viel haten drüber, weil
eben, du darfst haten hier.
Ja, wie andere natürlich richtig sagen, auch das mit diesen ganzen Influencer, es ist trotzdem mehr Berichterstattung über was trotzdem eine Nische ist, ja, zumindest in Österreich.
Aber glaubst du nicht, dass das trotzdem wichtig ist mittlerweile auch für dich? Dass eben dieses Design oder das ganze Design-Thema, Interior Design, aber eben auch Fashion und so weiter, jetzt trotzdem wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rückt als vor 10 Jahren zum Beispiel.
Ja, natürlich.
Glaubst du nicht, dass die Influencerinnen und Influencer wichtig sind für euch?
Ja, für die Brands sind es hauptsächlich wichtig und dann in weiterer Folge für uns natürlich auch, weil, wie gesagt, alles, was sozusagen dieses kleine Nischen-Bubble-Thema Interior und Design sozusagen nach außen trägt, ist natürlich Mehrwert und bringt mehr Leute wiederum auf das Thema zurück. Und das merkt man ja natürlich, wenn man auf Instagram schaut, wenn man auf Pinterest schaut. Man sieht natürlich dann überall, sage ich jetzt einmal bös gesagt, oder ist natürlich da der Algorithmus, dass man dann sehr ähnliches oder gleiche Möbel dann natürlich sieht. Aber ja, jedes Designstück, was jetzt, sage ich mal, nicht von West Wing ist, böse gesagt, oder egal, ja. Und da merkt man auch natürlich, also es war auch IKEA dort vertreten. Ja,
ja, natürlich.
Also nicht auf der Messe, aber in der Stadt war jetzt IKEA dort, ja. Und hat mit einem Mega-Impact, ja. Also die haben, ich habe es leider nicht hingeschafft, aber...
Das ist irgendwie die Story dieses Besuchs, oder?
Die Leuchte hätte ich mir tatsächlich gern angeschaut. Ja, also die finde ich schon recht spannend. Ja. Die haben da eine Leuchte präsentiert. Die ist schon, wenn die halbwegs gut verarbeitet ist, schon ziemlich nice.
Sehr cool. Hast du mitbekommen, dass es ein Motto gegeben hat?
Nein,
wie
immer nicht.
A matter of Salone.
Ja, mit
Salone. Mit Materie als Materialien, und genau. Bedeutung.
Ja.
Man muss halt irgendwas finden, oder?
Ja.
Simon, happy birthday. 40 Jahre. Danke. Simon Ladner, unfassbar. War mir so wichtig, dass wir das in dem Podcast trotzdem auch noch unterbringen.
War mir klar, dass du das
weil, naja, aber jetzt nicht blöd, aber wenn man ein runder Geburtstag, den man so feiert, der gehört in unserem Podcast trotzdem angesprochen. Ja. Vor allem, wir haben eine der besten Feiern gehabt, die man sich vorstellen kann, am Ufer des Wolfgangsees im Salzkammergut. Für alle unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, das ist im Zentrum Österreichs, in der schönsten Region, die es geben kann. Da ist der Simon her, ich bin auch vom nächsten See.
Ja.
Und das war schon wirklich speziell, im April so einen schönen, warmen Tag haben, mit lauter guten Menschen, die Spaß gehabt haben. Und spannend auch, ziemlich viel haben wir angesprochen auf dem Podcast. Das heißt, auch in deinem Umfeld wird er gehört.
Ja, das, also ich höre es dann eben auch immer wieder und von einigen Leuten auch, wo ich es gar nicht erwartet hätte, dass sie ihn hören, freut mich natürlich dann auch immer und freut mich auch, dass du angesprochen wurdest, weil es war ja auch dein Geburtstag,
stimmt, dieser Tag, wo ich Tag gefeiert Geburtstag habe.
Ja, genau. Drum war es quasi ein Doppelgeburtstag. Und wie du sagst, also Strobel hat sie von seiner schönsten Seite gezeigt, mit Sonnenuntergang, mega warm. Und war perfekter Tag und Abend und war, glaube ich, eines 40ers würdig.
Absolut, absolut. Man ist ja normal vielleicht beim Runden ein bisschen sentimentaler. Was ist so ein Wunsch von dir ans Leben jetzt, so wie es weitergeht? Ich bin ja schon weit drüber über diesen Runden. Ja.
Boah, du.
Gibt es da was bei dir?
Ich glaube, das ist ja so ein Floskel, aber ich glaube, je älter man wird, desto wichtiger ist Gesundheit. Ist einfach so. Und ich war da eh bis jetzt sehr gesegnet. Seit einem Jahr laboriere ich ein bisschen mit der Schulter herum. Merke natürlich dann.
Ja. Merkst du es auch beim Biken, beim Radfahren? Oder lässt sie da in Ruhe wenigstens?
Ja, es gewisse Bewegungen, wie gesagt, ich bin ja fast jetzt wöchentlich immer Physio. Ja, ist wie gesagt, man wird einfach nicht jünger, es ist so. Gibt gewisse Sachen, die dann ja auch langsamer oder länger brauchen zum Heilen. Und das ist auf jeden Fall natürlich ein Ziel, dass man möglichst lange jung oder vital und agil bleibt, die Sportarten ausüben kann, die man gern macht. Das ist mir eigentlich das Wichtigste, muss ich sagen.
Ja. Sehr cool. Reden wir noch kurz über dein Geschenk, weil ich es wirklich speziell gefunden habe. Vor allem, wir sind trotzdem ein Podcast, der sich ein bisschen weggeht auch vom Interior Design, weil wir gesagt haben, wir widmen uns den schönen Dingen des Lebens. Und ich kenne dich als einer, der wirklich sehr in die Tiefe immer geht und schaut, was könnte sie kaufen, in jeder Richtung immer was raussucht, was perfekt für ihn passt. Und du hast eine Sonnenbrille bekommen mit blauen Gläsern und das habe ich sehr spannend gefunden, weil du dann was gesagt hast, nämlich die wirst ab jetzt auch innen tragen.
Ja, ich hätte es eigentlich mit, aber
ja, wir werden ein Bild posten, würde ich sagen, auf Instagram, oder?
Ja, davon. Was der, dass man die Augenringe ein bisschen kaschiert. Und der Style hat mir immer schon bei Johnny Depp und so taugt. So Hollywood-Stars tragen das ja immer gern, so Sonnenbrillen innen. Und wenn man so ein bisschen getönte Gläser hat, ist schon nett. Und ja, mega Geschenk natürlich. Jacques Marie Marsh, das ist Brand aus L.A., extreme Qualität oder handwerkliche Qualität im Sinn, also wenn man die Brille angreift, die Scharniere, das Ding anfasst, kann man eben mit einem Bild oder so gar nicht richtig gut erklären und die auch trägt, also das ist schon was ganz was Besonderes und haben sie ja irre schnell sehr stark etabliert, eben aus LA, Hollywood raus, irres Packaging. Also, ja, alle Materialien und alles, ja, das taugt mir, du weißt, dass alle so Tags und ja, das Ganze drumherum mit sehr viel Liebe und Detail. Und ja, das war das eine arge Geschenk. Dann habe ich noch von der anderen Freundesgruppe oder der Skifahrer-Freundesgruppe einen Trip nach Japan zum Skifahren bekommen, was natürlich auch irre ist. Also habe ich mir auch völlig aus den Socken gehoben und nicht gerechnet damit. Und auch von der Firma, von der Reha, von den Kolleginnen, auch sehr passend zum 40er, habe ich die rosa Taschentuchbox von USM bekommen mit Taschentüchern, aus der, falls ich eine Träne vergieße.
Ja, ja. Hast du eine Träne vergossen bei deinem Geburtstag?
Nein, Gott sei Dank nicht.
Simon, eine Frage noch zu dieser Brille, weil sie trotzdem spannend ist, deine Blickweise. Du hast sie nämlich auch verglichen, direkt da am Wolfgangsee, mit einem Vintage-Auto, mit Chromteilen und so weiter. Also sehr bildlich. Was macht für dich den Unterschied zwischen einem Objekt, das einfach schön ist, und einem solchen Objekt, das du in Zukunft nicht mehr aus der Hand gibst und wirklich liebst? Was ist so die Quintessenz von etwas, was es dann wirklich zu dir ins Herz schafft?
Ja, es ist im Endeffekt, ich glaube, egal bei welchem Produkt, es ist die Qualität, es sind die Materialien, im Endeffekt dann auch die Langlebigkeit. Und eben, wie ich immer sage, die optische und die qualitative Langlebigkeit, weil nur so hat man es ja dann auch eine sehr lange Zeit. Und ja, wenn es mir einfach auch natürlich dann optisch steht oder sage ich mal, mein Äußeres optimiert bei so Sachen natürlich. Ja. Und jetzt eben kein modisches Accessoire sein oder jetzt super zeitgeistig, sondern ich glaube, die Brille wird in 10 Jahren auch noch top ausschauen und man wird dem kein Jahr jetzt dann
ansehen.
Ja, nein, genau.
Simon, lass uns anstoßen auf unsere Geburtstage. Stimmt, ich gehe davon aus, dass du einen Wein mitgebracht hast aus Italien.
Ja, natürlich.
Und der hat natürlich einen Korken, ne?
Ja, natürlich. Großer Dank an Max Zankel wieder mal, den ich recht spontan heute gebeten habe, mir einen Wein aus Italien zu empfehlen.
Wir haben schon unsere Leute, das finde ich sehr super. Ja.
Das ist in der Tat natürlich recht praktisch, weil ja, anders wird es nicht gehen. Und der ist aus den Marken in Italien.
Marken? Ja. Gut. Muss ich natürlich wieder googeln, wo das ist ganz genau. Oder kannst du was erzählen?
Nein, es ist... Ich kann das nicht genau sagen.
Das Marken in Italien. Ich muss dir was erzählen, während du den Wein aufmachst. Wir haben einen ziemlich guten Response gehabt auf die letzte Folge, auch wenn die Audioqualität teilweise ein bisschen schlecht war. Die letzte Folge mit Raphael Gilgen hat bei Leuten das ausgelöst, dass teilweise Menschen die Folge mehrfach gehört haben, weil sie es so spannend gefunden haben, dieses Thema, diesen Blick auf die Zukunft, wie geht die Welt weiter, wie kann man optimistisch darin bleiben. Und das ist natürlich schon ein Adelsschlag, wenn jemand sagt, ich habe mir den Podcast mehrfach angehört, weil er so spannend war. Also wirklich, Raphael Gilgen, wir kennen ihn schon lange, du sowieso, aber das ist einer, auf den müssen wir in Zukunft wirklich sehr, sehr oft immer wieder mal blicken und vielleicht sogar alle 2 Jahre einladen.
Klar, weil also bei so einem Thema sieht man natürlich auch dann am krassesten die Veränderung oder ob man richtig oder falsch gelegen hat. Und darum ist sicher spannend, dann da öfter mal einen Blick drauf zu werfen. Also, der heißt Case Sparse, das heißt so wie, viel wie verstreute Häuser, weil das sind 4 Weingärten sozusagen oder 4 Familien mit Weingärten. Und Contrada Contro heißt sozusagen der Winzer und oder die ja das Weingut. Und der hat auch diesen Cupano zum Beispiel gemacht, was man mitgehabt hat, der mit dem Hahn oben und dem Tiger, das es da gibt. Und das ist ein anderes Projekt von ihm, weiß eben, wie man sieht. Und sehr alte Rebstöcke, also wirklich nur original verwurzelte, weil die dort einen sehr sandigen Boden haben. Und sehr schönes Etikett finde ich von der Farbe her, sehr spannend und ist so quasi der Einstiegsbereich von denen. Ist ein Cuvée aus verschiedenen Rebsorten, Pecorino und so weiter. Also ich kenne mich bei den italienischen nicht ganz so gut aus. Ist glaube ich ein sehr frischer, salziger Wein. Passt gut zu Fisch, zu Gemüse. Und alles Gute nochmal. Ja, Naturwein.
Ja, nice, toll.
Und
eiskalt natürlich gut. Ist ein guter Wein jetzt am Nachmittag, finde ich.
Ja, 12%, also relativ leicht.
Wir werden ihn trotzdem spüren.
Vermutlich.
Ja. Simon, lass uns nach Mailand reisen. Mailand, du Aufregende, steht da immer drüber. Ich habe gelesen, Mailand ist eine andere Stadt, wenn Messe ist. Kannst du das unterschreiben? Kennst du Mailand sonst auch?
Ja, ich war schon öfter in Mailand, wie auch keine Messe war. Aber natürlich, also Mailand ist natürlich auf jeden Fall immer eine großartige Stadt. Ja. Also ich glaube, ich würde es sogar angenehmer empfinden, also als angenehmer beschreiben, wenn keine Messe ist.
Das sagt ja jeder.
Weil man eben ein bisschen ja, mehr jetzt auch von der Stadt sieht. So, der Vorteil der Messe natürlich ist, durch diese ganzen Installationen, durch diese ganzen Ausstellungen auch in der Stadt, kommt man natürlich zu Locations, die man sonst nicht sehen würde. Weil darum ist halt beides, glaube ich, seinen Charme. Und von dem her ja, ist einfach zum einen eine sehr industrielle Stadt und natürlich eine extreme Designstadt in allen Designligen sozusagen. Natürlich auch eine großartige Fußballstadt.
Menschen sagen,
2 Orgenvereinen.
Ja. Mailand oder schöner als in Mailand ist Italien nirgends. Von den Menschen her, von der Kleidung her, von den Brands her und so weiter. Wie siehst du das? Bist du Italien-Reisender? Hast du die anderen Regionen auch schon gesehen?
Ja,
ich bin zum Beispiel absoluter Fan von ganz unten. Von
genau, Süden da war Italiens ich noch nie.
Und
da war ich
noch Palermo nie. Mit Sizilien, wunderbar.
Also mir persönlich hat Florenz, mega gut gefallen. Aber jetzt, ja, natürlich, also die Größe von Mailand, ich war aber noch nie in Rom, muss ich gestehen. Deswegen glaube ich, kann ich da jetzt keine wirklich zertifizierte Aussage dazu treffen.
Oder qualifizierte,
ja, weil es gibt sicher, würde ich jetzt behaupten, mal schönere Städte. Aber es fließt natürlich ja, sehr viel zusammen dort und auch geschichtlich sehr viel passiert. Und deswegen ja, ist es auf jeden Fall eine sehr pulsierende Stadt. Ja.
Die Messe war heuer innovativer und besser, sagst du. Wann hast du das gemerkt? Gleich einmal beim Ankommen, war die Stimmung anders oder geht es bei dir wirklich rein um die Produkte, die du dort entdeckt hast?
Genau, also bei mir ist wirklich ein subjektiver Einblick von natürlich den Herstellern, die wir führen und eben dann, wie mir persönlich dann einfach die News oder die Neuigkeiten, die ja dann teilweise ja immer sehr lange brauchen. Also jetzt erst sozusagen gibt es einmal einen Großteil von den Sachen, die ich letztes Jahr dort gesehen habe. Darum ist ja ein sehr weiter Ausblick.
Aber ich kann mich noch gut erinnern an ein paar Sachen. Ja?
Ja. Aber trotzdem, es ist für jetzt einen Laien oder für die allgemeine Hörerschaft schwierig, weil eben diese wirklich dann, bis das dann mal etabliert ist, also da vergehen dann 1-2 Jahre, kann man teilweise sagen, oder manchmal sind es auch nur sehr Prototypenstatus von den Produkten her. Deswegen kann es dann auch, es ist wirklich so einmal so ein- und Ausblick, der dann wirklich so jetzt die nähere Zukunft dann voraussagt.
Ich habe schon angesprochen, dass es ja ganz andere Meinungen über die Messe 2026 auch gibt, nämlich ziemlich kritische. Würdest du sagen, dass jeder sich je nach Interesse und je nach Ausrichtung seines beruflichen Interesses eine eigene Messe zusammenstellt und deshalb völlig anders erlebt? Oder woher glaubst du, kommt
sicher.
Das? Gibt es auch viele Hallen, wo du überhaupt nicht hingehst?
Ja. Natürlich, und wie gesagt, auch in der Stadt kann man nicht alles anschauen. Also Triennale war ich leider nicht. Also da hat zum Beispiel Ketal, das ist eine spanische eigentlich Outdoor-Möbelfirma. Also die habe ich nur, was die posten, und also richtig starke Sachen präsentiert. Und unter anderem haben die mit der IMS Foundation, also die haben immer quasi schon, die haben eine sehr, ja, eine große Expertise in diesen, ich nenne es jetzt einmal Gartenpavillons oder so Cabins quasi, und die haben tatsächlich jetzt da jahrelang mit der IMS Foundation irgendwie verhandelt und das jetzt auf den Weg gebracht, dass sie diese Pavillonstruktur, wo sie eben diese Expertise haben, das IMS-Haus sozusagen jetzt machen dürfen. Also wirklich mit Originaldetails von dieser Klingel, muss man sich anschauen, also irre. Mit den Paneelen, auch diese Treppe im Innenraum, also wirklich sehr, sehr detailliert und originalgetreu, was ja eigentlich die Uridee des IMS-Haus ja war. Also diese modulartige Aufbau, also man kann wirklich von einer Einheit, die, sage ich mal, so groß ist wie Besprechungsraum, ist auch dann so im Indoor-Bereich auch verwendbar, bis hin dann zu dieser ja wirklich zweistöckigen großen Variante, wie eben das IMS-Haus war. Natürlich mit allen Challenges, die es jetzt so gibt, ja, weil in L.A. brauche ich jetzt natürlich da keine großartige Dämmung und damals schon gar nicht, also da war jetzt Klimawandel und Hitze etc. noch nicht so das große Thema. Bin ich schon gespannt, wie sie das alles lösen werden. Ja? Also, weil die wollen das natürlich weltweit vermarkten und dürften einen ziemlichen Impact gegeben haben und waren alle hellauf begeistert, die das gesehen haben. Ja? Also es war schon sehr speziell, eben dieses IMS-Haus oder diese Experience des IMS-Haus jetzt auch nach Europa zu bringen und eigentlich die Uridee damals der IMS da jetzt umzusetzen, ich sage jetzt mal 70 Jahre später.
Wo steht das Original?
in der Nähe von LA, Pacific Palisades.
Du warst ja auch noch nie dort,
nein,
gell?
Leider.
Aber es hat unser Hörer und Freund geschrieben, der Georg Klampfer, der war dort. Ich glaube, wir sollten da mal hin.
Ja,
ich glaube, das ist wirklich 100%, toll.
100%. Ja. Also wie gesagt, ist sicher auf meiner... Also ich bin sehr froh, dass da jetzt... Ich glaube, letztes Jahr war dieser große Waldbrand, genau, dem Gott sei Dank nicht zum Opfer
gefallen ist. Aber es war sehr knapp.
Ja, es war extrem knapp.
Mhm. Simon, wenn du... Wir gehen jetzt in die Tiefe ein bisschen bei dem, was du gesehen hast und was deine Highlights sind. Mhm. Aber wenn du die Experience heuer 2026 zusammenfassen müsstest, was wäre in einem Satz die Tendenz, in welche Richtung geht's? Was hast du gesehen auf dieser Messe? Alles neu?
Nein, natürlich nicht. Es ist wie in der Mode. Aber das ist ja das Spannende. Also es ist in dem Sinne neu, dass es sie... Also ich finde, man merkt eine sehr starke Referenz auf so 70s, 80s, 90s Italian
Style. Aber in einem guten Art und Weise,
ja,
oder?
Ja, geil, richtig. Also mir ist... Also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die drucken das gar nicht. Ich bin ja noch nicht so alt. Das heißt, das habe ich noch nicht so aktiv mitbekommen, diese Zeiten. Also ich weiß zwar, dass es damals so ausgeschaut hat, aber du merkst jetzt gerade wieder dunkles Holz, Hochglanz, helle Metalle, polierte Metalle. Mir persönlich, also ich habe ja vor der Messe, Monate jetzt vor der Messe, für die Wohnung natürlich Materialentscheidungen treffen müssen. Und das war jetzt eins zu eins, was man dort sieht. Witzigerweise, ja. Also ich habe natürlich jetzt nicht, ich wollte auch mal wieder was anderes. Also ich wollte weg von den hellen Hölzern. Ich wollte weg von dem, was man jetzt halt so eben da überall sieht. Und ja, das dürften sich mehrere Firmen und Designer auch gedacht haben, weil, auch also einige Messestände mit so Rasterdecken, Holzrasterdecken, Milchglas, hinterleuchtete Milchglasgeschichten. Also, und eben dieses starke, also überall Nussbaum, all over the place, dunkle Eiche, roter Marmor, also Rosso, Levante, Marmor, überall. Und teilweise Teppichboden, so Kokosmattenboden, richtig, also richtig starke Messestände auch wieder mal.
Sehr cool.
Und da war einfach ein neuer Style jetzt einfach also erkennbar.
Also wirklich, so hast du letztes Jahr überhaupt nicht gesprochen?
Nein, gar nicht. Also letztes Jahr war es für mich persönlich überhaupt nicht inspirierend. Und das war diesmal komplett anders. Also sowohl von der Installation, von den Ausführungen, wie werden die Produkte präsentiert, auch ein bisschen cleaner wieder von der Produktpräsentation. Also eben, du wirst mir wahrscheinlich eh nachher fragen, aber eben, wenn du mir jetzt nach einem Highlight fragst, muss ich B&B Italia sagen, und das habe ich die letzten 10 Jahre nicht gesagt, weil die waren
Nein, definitiv nicht.
10 Jahre so mies sozusagen.
Lass mir trotzdem nur vorher was anderes fragen, bevor wir jetzt wirklich erzählen, was die richtig machen aktuell. Du hast gesagt 70s, 80s, 90s, ich habe oft gelesen 90s, muss ich sagen. Das ist ja gerade in der Mode wieder sehr spannend. Geht das ein bisschen einher? Weil ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem diese Serie gesehen von JFK Junior aus den 90ern. Das ist genau die Mode, die jetzt gerade wieder kommt. Ist das in der Möbelbranche immer ein bisschen parallel?
Nein, weil die Möbelbranche zu langsam für sowas ist. Ja, also bei Möbel dauert das viel, viel länger. In der Mode ist es wirklich so, genau, die mischen ja, sage ich mal, stärker durch. Mhm. Vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun. Also ich habe die Serie auch geschaut, die war vom Styling und so, unser Apartment und so, das war schon leimend. Also ich kann mit sowas richtig viel anfangen.
Ja, es ist ja ein Stück weit die Zeit, aus der wir kommen.
Ja.
Zumindest bei mir ist es tatsächlich so.
Ja. Und deswegen fühle ich das schon. Ja. Also jetzt im Vergleich zu gewissen anderen Sachen und eben... Wie gesagt, es ist trotzdem endlich. Also wir leben im Jahr 2026. Wie ich immer sage, ja, es hat schon mal fast alles gegeben mittlerweile. Darum so was wirklich Neues ist dann trotzdem irgendwann eine Referenz.
Aber hat es was gegeben, was noch nie gegeben hat auf der Messe in Mailand? Ihr erinnert mich zum Beispiel letztes Jahr an diesen Schirm, der sich selber ausfährt, wenn du dich erinnern kannst. Ja.
ja, eher im technologischen Bereich von Sofaaufbauten. Da wird natürlich jetzt durch diesen Nachhaltigkeitsaspekt einfach mehr Fokus drauf gelegt, mehr entwickelt. Das fällt mir jetzt spontan ein. Sonst.
Andere Branchen kann man ja, schau zum Beispiel zu den Autos oder aus meiner Welt Flugzeuge und so weiter. Weißt du, was sich da verändert in der aktuellen Zeit? Hauptsächlich die Technik und die digitalen Komponenten. Das fällt ja in der Möbelbranche völlig
komplett
aus. Ja? Würdest du sagen, würdest du sagen, das ist etwas, was dieser Branche fehlt?
Nein.
Also so, jetzt nicht die digitale Komponente, aber das, dass man wirklich durch irgendeinen Hebel immer wieder Neuigkeiten reinbringen kann, die dann das Bedürfnis oder das Begehren der Menschen erzeugt.
Schau, ich sehe das eher pragmatisch und mir geht das ja teilweise schon viel zu weit im Wohnbereich. Du kannst das eh selber, also ich nenne jetzt die Firma nicht, aber diese ganzen Steuerungssysteme, NXT oder KLX, I don't know, also mir geht das viel zu weit. Oder dann habe ich gesehen, eh auf der Messe, also in der Stadt, weil man es zufällig angeschaut hat, weil ein Freund von mir dort war, Dornbracht, die haben einfach jetzt einen Wasserhahn vorgestellt, wo ich mit einem fucking Touch-Display den Wasserhahn bediene. Hey, sorry. Weißt, ich bin da wirklich, ich will Lichtschalter ein, aus, ich will Wasserhahn ein, aus, ich brauche da kein Touch-Display. Vor allem, ich, keine Ahnung, kennst du mehr, ich wasche mir die Hände und dann, ich habe nicht einmal, oder ich nehme mir nicht einmal die Zeit, mir den jetzt komplett trocken abzuwischen, schon gar nicht, wenn ich daheim bin. So, dann hast du vielleicht beim Kochen Fettfinger, du hast es gerade angepotzt und dann würde er nicht auf dem Touch-Display den Wasserhahn bedienen. Wirklich, das geht mir einfach zu weit. Also diese Technologisierung und auch bei Autos merkt man auch schon wieder, dass jetzt mittlerweile zurückrudern, weil die Leute wollen einfach einen Knopf haben, weil das ist einfach was, ein haptischer Knopf 100%. Ist was, was jedes Kind checkt. Ja. So, und diese ganze Touchscreenisierung der ganzen Welt, was im Endeffekt ja Technologisierung ist, es ist immer, oder was der bei Badezimmerspiegeln mittlerweile was gibt mit Wettervorhersage, dies, das, hin und her.
Ja, vor allem, es ist ja in 3 Jahren nicht mehr cool, oder?
Ja, oder es ist dann outgedatet. Ja,
absolut.
Dann musst du da wieder eingreifen in was, dann hast du was, und das merkt man auch, was früher ja gegeben hat, so, keine Ahnung, diese Haustelefone und das ist da merkt man dann natürlich extrem an Zeitraum, wo das dann gemacht wurde und installiert wurde. Und darum bin ich da eigentlich, man merkt es, ich bin da ein massiver Gegner von so, ja, zu viel Technologie im Wohnraum. Also Bock überhaupt nicht.
Nein, ich brauche es auch null. Ja. Zum Beispiel diese Touch-Lichtschalter, die es da jetzt gibt, die du 8-fach belegst. Ja. Weißt du, um was da geht? Wenn ich in der Nacht aufstehe und da das Licht einschalten will, oder ich will es nicht einschalten und fahre nur drüber, dann schaltet das Licht ein und die ganze Wohnung ist wach. Ja. Und das wirklich, es gibt keine Lösung für diesen Scheiß.
Dann muss ich erst wieder analog die Sachen so beschriften und ich will doch nicht daheim meine Lichtschalter beschriften müssen, ja? Weil ich schreibe auch nicht daheim auf die Tür ziehen und drücken, oder?
Weißt, lustig wäre es,
ja,
oder?
Aber
mach mal das doch einmal.
Da weiß ich auch schon, da hat es wer verkackt. Ja, sobald ich was wieder beschriften muss, habe ich es verkackt. Da ist es verkackt. Es ist einfach so. Also das ist ja nicht der Sinn und Zweck. Für mich muss das so logisch sein und so normal sozusagen sowas zu bedienen, vor allem in meinem Zuhause.
Richtig.
Da muss das einfach blind funktionieren, wie du sagst. In der Nacht muss ich wissen, wo ist der Lichtschalter, wo ist das, keine Ahnung, oder wie mache ich einen Kühlschrank auf, oder wurscht was, ja. Oder wie lasse ich mein Glas Wasser runter, und da will ich keinen fucking Touchscreen haben. Also das ist wirklich, also wer immer sich das ausdenkt, also da fällt es mir.
Naja, da brauchst du neue Sachen. Oder es ist ja trotzdem, die digitale Welt ist eine relativ günstige in der Herstellung. Ja? Du brauchst das einmal irgendwie entwickeln und dann kannst du ein Touchscreen hindern und schau dir die Autos an. Im Endeffekt ist es eine günstigere Herstellung mit diesen ganzen Displays, als vorher mit den guten Uhrenanzeigen war. Und es war 1000-mal geiler, meiner Meinung nach. Ein Drehzahlmesser, der schnell nach oben gedreht hat. Nicht, dass ich jetzt schnell fahren würde, gell? Aber trotzdem, Simon, geh mal auf die Messe, komm. B&B Italia, was machen die richtiger als in den 10 Jahren zuvor?
Also, erst einmal, sie waren auf der Messe. ja, die haben mich extrem geflasht. Also wirklich, ich muss ja sagen, die letzten Jahre immer mit den gleichen Designern, immer die gleiche, also die haben, sind in einer eigenen Suppe geschwommen und ich mir gedacht so, was geht ab, gell? Also die waren ja mal wirklich Leader in dem Bereich, extreme Entwicklung, auch das Firmengebäude etc. etc. So, und dann stehen die da einen Messestand hin, richtig geile Präsentation, riesen Messestand, aber jetzt sehr, sehr punktuell die Sachen präsentiert, alle Sachen in Augenhöhe präsentiert und aber dann auch zum Probesitzen und Testen. Also du hast quasi vor eben so milchig hinterleuchteten, falsch, also hast einfach gemerkt, du hast richtig gute Fotos machen können, du hast es auf Augenhöhe gehabt, hast alles genau gesehen und dann halt eben Designer, die noch nie für B&B gearbeitet haben. Also gleich mal angefangen mit Vincent van Dijssen, der eigentlich Creative Director von Molteni ist. Ich so, okay, what the fuck.
Aber du hast es nicht gewusst. Das heißt, die jobben vor der Messe nichts.
Doch, sicher. Das ist ja das Problem heutzutage. Du siehst mittlerweile alles auf Instagram. Die Designer fangen an zu posten. Dann fangen die Firmen an zu posten. Ich versuche wirklich so in der Woche davor eigentlich wenig auf Instagram zu sein, was mir persönlich sehr schwer fällt. Ich habe schon ein paar Sachen gesehen, aber ich habe es bewusst nicht detailliert angeschaut, weil ich es einfach wirklich, und wie gesagt, so, Vincent van Dijssen, mega geiles neues Sofasystem, das sowohl Indoor als auch Outdoor gibt. Dann Jasper Morrison, dann Michael Anastasiadis, ihre, dann ein Redesign von Richard Sapper aus den 80ern, das sie wieder gelauncht haben.
84, ja.
Habe ich auch nochmal sagen müssen bei B&B, dass der eigentlich die Tizio-Leuchte für Artemide gemacht hat. Haben sie natürlich wieder nicht gewusst, was normal jeder, also, aber trotzdem war ein geiler Ding. Und ihres Teil, also einfach mal ein Lounge-Chair, den man so falten und zerlegen kann, dass er auf der Wand quasi platzsparend hängen kann. Mhm. Wirklich mit einem, also da schnappt wie mit einem Messer schnappt dieser Haken raus, ja. Also richtig geiles Teil. Und dann noch, natürlich haben sie es nicht lassen können, also ohne Antonio Citterio, glaube ich, wird es eben B&B nicht geben. Der hat dann auch noch zum Schluss ein Design, muss sagen, eins seiner besten der letzten Jahre und war wirklich jedes Ding für sich, für mich ein Highlight.
Das heißt, die ganze Kollektion?
Ganze Kollektion.
Also das ist absolut außergewöhnlich, ja, oder? Ja,
also es war, wie gesagt, Designer, mit denen B&B noch nie zusammengearbeitet hat, dann eben ein Großteil davon keine italienischen Designer, was auch schon mal Novum ist. Und einfach, ja, stabile Sachen. Also sie haben eben dieses Sofasystem mit Holzrahmen, dann für außen in Teak, innen in Eiche, richtig geiler Sitzkomfort, geile Formen auch, dann braucht ein richtig geiler Sessel. Also der Sessel war, den kannst du eben für so eine Ferienwohnung oder wo du nicht viel Platz hast, das ist wie ein Sofa als Einzelsessel, also komplett irre. Dann so ein Chaiselongue aus Rattan.
Ja, nice.
Also sie haben Rattan wieder völlig gepusht, also auch das dicke Rattan, wisst ihr, also meine Eltern haben das früher gehabt, vielleicht kannst du dich an sowas auch erinnern aus deiner Jugend, also diese Korbsessel, ja, haben wir es genannt bei uns. Ja.
Schwere Sachen eigentlich, also jetzt nicht vom Gewicht her, aber von der Optik
her. Ja, ja, und also richtig, richtig geil. Eben dann von Ronan Burlek ein richtig schöner Sessel, Lounger. Habe ich schade gefunden, dass er nicht den Esszimmerstuhl auch noch gleich dazu gemacht hat, weil er hat den Tisch präsentiert.
Den macht dann der Bruder.
Nein, 100%
nicht. Aber, ja, mit dem man nicht mehr spricht. Ne?
Aber er hat den Tisch, also ein sehr, sehr schöner Tisch. Und dann nur den Lounge und eigentlich wäre es aufgelegt gewesen. Und ich glaube, entweder ist nicht mehr fertig geworden oder ich weiß nicht, irgendwas. Aber eben der Lounge mit Sattelleder, Bomben-Details. Also ich muss wirklich sagen, ihre Details. Ja, und dann von Michael Anastasiadis, einer der schönsten Holzstühle, den ich die letzten Jahre gesehen habe. Also der war reduced to the max. Das war so filigran, dass für mich mit dem Wissen oder wie man, also dass ich ja technologisch oder technisch gesehen da die Ausbildung ja habe, also weniger oder reduzierter kann man im Holzbereich eigentlich nicht mehr arbeiten. Irre schön. Also und eben dann den Launcher, den Zusammenklappern vom Richard Zapper und dann eben noch vom Citerio, auch so eine Launch-Geschichte, wo sie, das schaut aus wie Leder, aber das ist Kork. Mhm. Also das sind so gerätierte Korkschnüre, mhm, die sie da zu einem Geflecht verwoben haben im Rücken. Also auch wunderschön vom Ästhetischen her. Ja, und wie gesagt, super geiler Messestand mit so einer Holzrasterdecken, wie man es früher so in die 80er Jahre gehabt hat, würde ich sagen. Die ganzen Böden waren Kokosmatten in verschiedenen Farben. Mhm. Also schöner kann man Möbel nicht präsentieren, würde ich sagen. Mhm. Weil es einfach nicht so vollgestopft war, sondern es war, also jedes Teil hat für sich gewirkt. Und jeder Designer hat sozusagen den eigenen Bereich. Also sie haben nichts vermischt, ja, und du bist dann so ein Riesenstand und eben, du hast dann auch immer nur auf das den Blick gehabt. Also durch das, dass das irgendwie so labyrinthmäßig durchgeführt wurde, hast du jetzt nicht das Thema gehabt, dass du mehrere Sachen vermischt oder irgendwie den Blick nicht irgendwie dann verwässerst, sondern es war jedes Stück für sich war ja super inszeniert.
Sehr cool. Mhm. Aber würdest du sagen, das war der große Ausreißer oder war generell zu merken, dass die Innovation, der Geschmack und ja, einfach die guten Stücke zurück sind? Hat es jetzt bei anderen Marken, bei anderen Brands auch noch gegeben?
Oder ja, war das schon das absolute Highlight? Das war für mich das absolute Highlight. Dann ein zweites Highlight für mich war La Palma. Das ist jetzt auch italienischer Hersteller, aber eher kleinerer, eher im, ich sage jetzt mal, im Objektbereich. Also den verwenden wir hauptsächlich im Bürobereich, wenn wir irgendwo, keine Ahnung, auch Hotel, Gastronomie etc. Da war für mich eher das Bemerkenswerte, dass die waren bis jetzt, sage ich mal, da hat es schwarz-weiß und Alu poliert oder Alu und Edelstahlfarben gegeben. Und sie haben letztes Jahr schon ein bisschen angefangen, jetzt da das ein bisschen zu erweitern. Und jetzt haben die nochmal zusätzlich, also sie bringen jetzt dann 16 Farben raus. Und diese 16 Farben kriegst du auf jedem Metallgestell, sprich egal ob Stuhl, Tisch, Regal, Beistelltisch, you name it, also wurscht, alles was Metall ist, kriegst du die 16 Farben. Alle Kunststoffstühle, also die quasi Kunststoffschale haben, da kriegst du die 16 Farben. Und dann auch alle Beiz, Holzoberflächen kombiniert mit Linoleum, whatever, also du kriegst diese 16 Farben durchgehend durch die ganze Kollektion.
Aber das egal, heißt, du könntest da völlig crazy Räume, genau, einrichten,
also
oder?
Egal welche Designer, egal welches Produkt, also sie haben ein paar wirklich alte Produkte gezeigt, wo du jetzt auf einmal durch diese Farben mega modern oder mega zeitgemäß das machen kannst. Und für uns natürlich sehr spannend, weil wir ja, das ist ja unsere Stärke, dass wir solche im Projektbereich vor allem customizen. Also wir ziehen dann quasi Farbwelten durch und das, muss ich schon sagen, ist jetzt natürlich da bei denen im Standard und das ist natürlich extrem außergewöhnlich für uns und auch extrem cool präsentiert worden dort, ja, weil du jetzt dann natürlich Besprechungstische in einem Blitzgelb oder sehr schönem Blau oder mega schönem Rotton all over sozusagen machen kannst und die Stühle dazu natürlich auch in der gleichen Farbrange. Mhm. Und das ist, ja, wirklich, muss ich sagen, ein Novum in dieser Bandbreite und dass es wirklich so durchziehen, also bis hin zum Kunststoff, also das ist ja immer die Kür dann, dass du eine Kunststofffarbe abstimmst auf ein Metalluntergestell. Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Und dass sie auch wirklich diese 16 Farben im Kunststoffbereich durchziehen, also das ist für mich wirklich, wo ich mir gedacht, so wow.
Bin ich sehr gespannt. Ja. USM?
Habe ich USM, Fotos gesehen, eine der cool. geilsten Installationen, absolut, würde ich sagen. Also Franz Neuheiter in einem Innenhof von einem Museum und auch quasi Durchgang des Museums. Da haben schon die erste Installation und dann haben sie quasi mit nur 4 Ventilatoren haben sie so, ja, ich würde sagen, Ballonseide oder so in die Richtung
haben sie da eine begehbare weiße Skulptur sozusagen. Drinnen hast du aber gar nichts gesehen von OSM. Also schon ein paar Möbel sind herumgestanden, aber das war ein Konstrukt von OSM, wo diese organische, amorphe, ja, textile Oberfläche teilweise durchgekommen ist, und innen aber hast du von dieser ganzen großen Struktur nichts gesehen, sondern warst in diesem weißen Kokon quasi drinnen, und ja, waren alle natürlich mega begeistert. Also wie gesagt, OSM natürlich hat ja jetzt in dem Sinne ja nie Neuheiten zu zeigen, und haben diesmal zwei Installationen gehabt, also einmal dieses Nuhetta begehbare Geschichte, und dann noch, ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt, diesem Labubu Dude Designer, der hat halt alle OSM sozusagen mit Labubu Skizzen und Kritzeleien bemalt. Mhm. Und dann hat es irgendwie da eine so Glasbox gegeben, wo die war dann eh schon sold out, mhm, wo halt so ein spezielles Labubu drinnen war. Das heißt halt irgendwie da, ja. War halt für den asiatischen Markt, also OSM hat ja einen sehr stark wachsenden Markt im asiatischen Bereich, und speziell für das, glaube ich, haben sie
war das ausgelegt.
Ja.
Lass uns eine Exkursion machen hin zu eurer Sonderedition, weil du sagst immer, bei USM gibt es kaum was Neues, aber man sieht doch durch diese Edition, dass an sich der Markt reif wäre und die Menschen auch total auf das reflektieren würden, oder?
Ja.
Das heißt, ihr habt es in rosarot gemacht, in pink?
Genau. War, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Erfolg für uns. Wir haben es quasi dreimal aufstocken müssen und eigentlich sold out dreimal, also wir haben jetzt noch ein paar Sachen zurückgehalten, damit wir in den Stores trotzdem was präsentieren können. Das kommt jetzt irgendwie Anfang Juni nochmal in den Stores zurück, aber ja, es ist eine sehr schwierige Diskussion mit OSM, also sie taugt ja gar nicht so richtig, uns natürlich schon, ja, wir empfinden auch, dass diese Farbe Rosa mega gut zum Möbel passt, auch zu den anderen Farben, also auch in Kombination.
Das ist total gut abgestimmt, muss man wirklich sagen.
Genau.
Es ist nicht irgendein Rosa.
Wir finden es schade natürlich, dass man sich da immer noch ein bisschen querlegt. Mal schauen, wie es weiter, was weiter sich da tut. Kann ich noch nicht recht viel dazu sagen. Es war nur ein bisschen, teilweise Diskussion sogar, mehr sage ich nicht dazu.
Gibt es noch irgendwelche Hersteller, die Highlights gebracht haben, oder soll man zu den Farben gehen?
Ja, also dann, was auch noch ein großes Highlight war, was kein italienischer Hersteller war, war für mich Prostoria, also kroatische Hersteller, die das mal, also sind sehr bekannt für ihre Sofas, haben letztes Jahr da auch in der technischen Innovation bei Sofa, Schäumung etc. da sehr stark präsentiert und haben jetzt einen, ja, jugoslawischen, muss man dann sagen, weil das war damals natürlich nur Jugoslawien, Designer und Architekten aus der Unbekanntheit oder aus der, also kennt man jetzt, sage ich mal, würde ich sagen, in Resteuropa. Also ich habe ihn nicht gekannt, muss ich ehrlicherweise sagen. Also hat so einen deutschen Namen, aber Vjenčeslav Richter, und haben eine ganze Kollektion und somit auch einen ganzen Messestand nur ihm gewidmet und haben dann mit, glaube ich, vier Designbüros, mit denen sie immer schon arbeiten, gebeten, diese ganzen Entwürfe von ihm, weil da gibt es sehr, sehr wenig Aufzeichnungen, wenig Detailpläne, also man hat da wirklich mit damaligen Prototypen teilweise Sachen, die sie zurückgekauft haben, teilweise Gebäude, die noch stehen von ihm, und haben dann sozusagen eine ganze Kollektion ihm gewidmet. Also teilweise waren natürlich Originalpläne noch vorhanden, wo sie zum Beispiel einen Lounger sozusagen gehabt haben. Daraus haben sie dann nur einen Esszimmerstuhl entwickelt.
In dem Stil.
In dem, genau. Und war irre. Also,
sehr cool.
Extrem hohe handwerkliche Qualität, also sie haben ja dieses Know-how im 3D-Fräsen, CNC-Fräsen und dann wirklich so Rückenlehnen, Sitzflächen, Armauflagen aus Massivholz gefräst und dann unsichtbar verbunden mit diesen Metallgestellen. Also du siehst keinen Schrauben, du siehst keine Schweißnaht, das ist
in sich das erste Mal quasi auch Edelstahl poliert. Das haben sie bis jetzt nicht in der Kollektion gehabt oder auch nichts Verchromtes in der Kollektion. Also das hat den Look von was Verchromten, aber du hast diesen ganzen Herstellungsprozess nicht, sondern das ist wirklich Edelstahl poliert. Und ja, wunderschöne organische Formen, mega Sitzkomfort, für den Prostoria steht. Und sehr, sehr schöne Entwürfe, wo ich sage, ja, das ist ein Klassiker aus einer Zeit und aus einer Gegend, der jetzt nicht so bekannt ist und auch dadurch nicht so verwurstet wurde bis jetzt. Und ja, mega geiler Look, also hat mich extrem abgeholt. Und da, das hat mich auch wirklich in sich als Ganzes, wie es präsentiert war, wie der Sitzkomfort war, wie die technologische Geschichte war, also mit diesen, wo du dort runtergreifst und eben keine Schrauben siehst und spürst und dich fragst, wie geht sowas überhaupt, und war mega, hat mich eben auch sehr, sehr überrascht.
Also. Sehr cool. Was war generell so überraschend? Gibt es da noch etwas, auch im Negativen vielleicht? Hat irgendwer komplett auslassen, von denen du viel erwartet hast? Wenn nicht, umso besser.
Ja, muss man auch dazu sagen. Also ja, muss man wahrscheinlich, also, aber ich würde jetzt dann auch noch Poirot nennen. Da hat man auch endlich einmal wieder, wo man sagt, neue Oberflächen, die haben diese, auch diese Expertise im Hochglanz, super schön präsentiert, auch wieder dann bei Untergestellen in polierten, alupolierten Geschichten, die bis jetzt dort gar nicht erhältlich waren. Also wirklich auch dieses Alu, sage ich mal, die Kühlmetalle gezeigt. Dann teilweise eben Holzoberflächen auch mit einem sehr speziellen Hochglanzlack. Mhm. Was natürlich jetzt nicht jedermanns Sache ist, aber dann schon im gediegenen Bereich sehr stark präsentiert und auch im Sofa-Bereich das erstmalig da wirklich sehr stark gezeigt. Und da haben wir auch, also der Messestand immer sehr schön durchgestylt und präsentiert, und war diesmal wirklich auch mit neuen Oberflächen, neuen Konstellationen, die man, bei denen ist wirklich, was das sind Systemmöbel, die musst du planen. Da ist einfach eine extreme Inspirationsquelle, das dann auch wirklich so präsentiert zu sehen und da für uns dann, seien es Farbkombinationen, seien es eben diese Oberflächen, Hochglanzgeschichten, Holzgeschichten und dann natürlich auch im Kleiderschrank mit ja, so Art Alcantara Inlays, also komplett gestört, also da kannst richtig eskalieren.
Lass uns über Farben sprechen, weil über Materialien würde ich sagen, haben wir schon einiges. Wir haben die lackierten Flächen genannt, die Hochglanzdinger. Dann Rattan war ein großes Thema, auch in meiner Vorbereitung nämlich. Es ist nicht nur bei dir in deiner Wahrnehmung, sondern generell das Brushed Aluminium, Brushed Steel. Ja. Und dann habe ich noch Lava, Ruhr, Stein, archaische Oberflächen. Ist dir das auch aufgefallen?
Genau, das war ich letztes Jahr schon ein bisschen, also eben so spezielle Glasoberflächen zeigen sie natürlich in Italien sehr gerne, das ist bei uns eher dann immer so ein bisschen, aber in Italien verwendet man nach wie vor gerne Stein oder Glas, Glastischoberflächen, Stein auch natürlich, also Stein wurde auch sehr stark gezeigt und dann eben, wie gesagt, was sehr auffällig war diese Nussgeschichte, also es war wirklich all over durch verschiedene Hersteller durch, dass sie diese Nuss wieder gezeigt haben. Und wenn es Eiche war, war es eben eine sehr dunkle Eiche oder dunkle Beiztöne bei der Eiche. Und dann diese rote Marmor eben war sehr stark verbreitet. Generell wieder Marmoroberflächen und dann. Hast du mir jetzt noch Farben gefragt?
Ja? Naja, ich wollte die Materialien quasi noch abhandeln, aber genau, die Farben, und Farben, da hätte ich eine spezielle Frage gehabt, ist All Beige endlich weg?
Ja, würde ich sagen. Gott sei Dank. Ja. Nein, es waren also Rottöne.
Wir hatten es lang genug.
Genau, das war letztes Jahr schon ein bisschen gekommen. Genau. Also Rottöne, dunkle Rottöne.
Bordeaux zum Beispiel.
Bordeaux, dann so Burnt Orange, Orangetöne. Also alles, was in diese Richtung war, war auch sehr stark verbreitet. Und hat man dann durch die Bank eigentlich gesehen. Mhm.
Grüntöne?
Grüntöne auch, genau. Ist natürlich auch... Also diese Oberflächen wirken natürlich eben in diesen Hochglanz-Lackoberflächen natürlich sehr schön. Also dieses British Racing Green, diese ganz dunklen Grüntöne, aber nicht so stark wie Rot. Also
Rot ist der Big Thing.
Und dunkles Orange war jetzt in meiner subjektiven Auffassung oder wenn ich durchgegangen bin, am stärksten vorhanden.
Aber bist du ein Fan?
Ich liebe Rot, ja. Also taugt mir richtig. Mhm. Und auch Orange, also ich bin ganz großer Orange-Fan. Mhm. Und gerade diese dunklen Orangetöne finde ich mega schön.
Coole Sache. Letztes Jahr, kann ich mich erinnern, hast du gemeint, die Messen werden immer unrelevanter. Hat sich das ein bisschen gewandelt, heuer 2026, durch den Eindruck, den du in Mailand bekommen hast? Oder bist du immer noch der Meinung, dass das eigentlich ein Auslaufmodell ist?
Ja, was heißt unrelevanter? Natürlich, also für uns ist natürlich jetzt schon, für uns ist schon eine maximale Relevanz natürlich, weil du halt nirgends anderes, also bei Kleidungsstücken zum Beispiel wiederum, wenn man es als Referenz nennen möchte, du hast da online leichter, ja, aber ein Möbel in seiner Proportion, in seinen Rückansichten, in seinen Seitenansichten, Unteransichten, das kannst du online nicht erlebbar machen oder noch nicht erlebbar machen. Deswegen ist es schon jetzt als große Richtung natürlich für uns relevant. Offensichtlich ist es auch für andere relevant, wenn wir uns mal eben anschauen, wie viele Influencer und also man möchte natürlich das schon nach außen tragen, ja, oder auch mehr Leute dafür begeistern. Und das merkt man natürlich schon weltweit gesehen, also die wie du gesagt hast zuerst im Eingang, Besucherpublikum ja von all over the world, ja, und auch viel im asiatischen Bereich, amerikanischen Bereich, ja, da wo noch viel investiert wird, die natürlich schon auch sicher ein sehr starkes Augenmerk auf das europäische und natürlich italienische Design haben. Und deswegen ist Möbel schwierig im Kleinen zu präsentieren, weil das musst, oder was heißt musst, aber du kannst es natürlich am besten in so einem großen Umfeld oder so einem. Und ich finde, wie gesagt, persönlich, diese großen Brands haben ja auch alle Flagship-Stores in Mailand, ja, oder die meisten. Ja. Trotzdem ist es anders, wenn du einen gestylten und durchdachten und präsentierten Messestand hast, der auch nochmal dann auf das Update.
Ganz sicher.
Das Store ist mehr oder weniger immer gleich. Yeah. Ja, der wird halt, weiß nicht, alle 10 Jahre mal kriegt der Makeover, aber sonst ist der Store. Ja. Und dann werden halt da die Produkte ausgetauscht, was eh passt. Aber jetzt rein von der Inspirationsquelle, also wie gesagt, vielleicht war das, da, weil mich dadurch, dass mich B&B so abgeholt hat, weil es halt das erste Mal auf einem Messestand für mich erlebbar war. Das war halt sonst immer der Flagship-Store, der halt so ist, wie er ist. Mhm.
Simon, du bist bekannt als einer, der trotzdem kein Blatt vor den Mund nimmt. Heute warst du ziemlich begeistert bei vielen Dingen. Ich habe nur zum Abschluss einen Quickie, die Enttäuschungen oder Mailand-Fails 2026. Vielleicht gibt es ja gar nicht. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, was sind deine Top 3 oberhypten Trends, die 2027 niemanden mehr interessieren werden? Hast du irgendwas gesehen, was du gedacht hast, so ein Schwachsinn?
Ja, vielleicht habe ich es ausgeblendet, was der ewig gesagt.
Perfekt, ich kenne dich so nicht.
Wunderbar. Naja, ich das macht der 40er. Ich habe das mal wirklich gefühlt wenig Zeit gehabt. Also ich habe gefühlt weniger gesehen wie letztes Jahr.
Okay.
Obwohl ich das mal wirklich versucht habe, sehr, sehr gut zu takten oder mit wenig Wegzeiten dazwischen zu takten. Ja, wie gesagt, wenn du es mir so fragst, dann nenne ich dieses digitale Implementierung als overhyped. Braucht man nicht. Jetzt so im reinen Möbelbereich war es für mich eben was Neues, wo ich jetzt sage, endlich weg. Für mich ist overhyped diese
beige Instagram-Welt.
Ja, das ist ja mittlerweile fad, oder? Das war vielleicht einmal ganz hip. Ja, aber es ist mittlerweile einfach wahnsinnig langweilig.
Drum, eben, was auch noch für mich eine sehr schöne Präsentation war, weil wenn wir zuerst kurz über IMS gesprochen haben, die zweite Firma, die mit IMS da oder mit der IMS Foundation eine Kollaboration gemacht hat, war Nani Makina, das ist ein Teppichhersteller aus Barcelona, die von der Tochter von Charles IMS, also also Charles und Ray haben ja keine Kinder gehabt und er hat ja aus der ersten Ehe eine Tochter gehabt und die war eher so Textilkünstlerin und Nani Makina hat gemeinsam mit der IMS Foundation ihre textilen Designs umgesetzt in Teppichen. Sehr schön, also qualitativ hochwertig und auch natürlich für uns sehr schön zu sehen, was aus dieser IMS-Welt sozusagen alles rauskommen kann, weil ja, da natürlich wir bis jetzt in Europa eigentlich da nur Vitra haben oder gekannt haben und da, das war für uns sehr spannend zu sehen, diese Teppich-textilen Designs.
Aber würden die dich auch abholen, diese Designs, wenn nicht der Name IMS davor stehen würde? Oder ist das wichtig? Kann man ja vielleicht auch ehrlich sagen.
Ich finde es halt, also mich haben es auf jeden Fall abgeholt. Es ist ein es ist auf jeden Fall weibliches Design und es ist sehr viel mit Schmetterlingen und ganz floralen Mustern, aber sehr skizzenhaft. Also ich finde, man merkt schon natürlich, aus dieser IMS-Welt passt natürlich dann auch sehr gut mit den Möbelentwürfen zusammen. Und deswegen habe ich die Teppiche auch jetzt, es ist immer schwierig zu
interpretieren. Nein, weil es ist ja einfach ein IMS-Stück,
Und die sind aber sehr, sehr unterschiedlich in sich. Also die ganze ist eine sehr relativ große Kollektion und sind sowohl von der Texturierung und auch von der Machart der Teppiche sehr unterschiedlich und dann auch, wie sie von den Motiven her. Also ich finde jetzt nicht alle top, aber ein Großteil davon hat mir schon gut gefallen und glaube, dass sie erfolgreich werden oder sein können. Ne?
Ich habe noch ein letztes Thema, und zwar, dass du nach Mailand fährst. Das ist mir völlig klar. Als Geschäftsführer von Aria, du bist trotzdem der deinen Stil vorgibt und so weiter. Aber du fährst nie allein. Du nimmst immer Leute aus deinem Team mit, und zwar gar nicht so wenige. Was bringt es denen, beziehungsweise was bringt es dir als Aria, dass du die mitnimmst nach Mailand? Nicht nur Kosten, das weiß ich, sondern die fallen auch aus. Aber es muss ja trotzdem einen Benefit haben. Was ist der Unterschied des direkten Erlebens versus die Kunden, die sich den Podcast anhören?
Naja, es ist eben, wie ich es zuerst gesagt habe, du kannst von einem Foto, du kannst sagen, ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aber diese Experience des eben Probesitzens, des Ausprobierens, wie ist es sitzkomfort? Wir werden natürlich auch von, nicht nur du fragst mir solche Sachen, sondern natürlich sind auch unsere Kunden und Kundinnen. Ja, du bist der Wichtigste, weil du ja das Sprachrohr für unsere nicht nur Zuhörerinnen, sondern auch natürlich potenziellen Kundinnen auch bist. Und wir werden natürlich in den Stores genau das Gleiche gefragt. Ja, wie war es in Mailand oder auch von den Architekten und Architektinnen? Gibt es was Neues, wie der eh schon mal, du weißt, das ist ein Projekt von mir, das eigentlich nur entstanden ist,
100%.
Weil da in Mailand wir denen das präsentiert haben und die wollten was komplett Neues. Haben es dann auch gekriegt, Gott sei Dank. Und deswegen werden wir das jetzt auch von unserem Umfeld gefragt. Und es ist was anderes, wenn du da direkt dabei warst und deswegen versuchen wir zumindest zwei Personen von jedem Standort mitzunehmen, damit es wirklich auch wen gibt am Standort, der direkt vor Ort war, direkt das mitbekommen hat, den Flair, das ganze Feeling sozusagen, was man spürt. Das ist schwierig auch mit einem Podcast zu transportieren und mit Bildern und so weiter, weil es halt immer Interpretation ist. Ja.
Das ist trotzdem ganz, du schaffst es schon immer wieder, die Leute mitzunehmen nach Mailand oder Kopenhagen. Ja. Simon, vielen Dank für deinen Einblick. 2026 in the books, in Mailand zumindest. Wir werden bestimmt dann wieder drüber sprechen, was in Kopenhagen stattgefunden hat, ob es eine ganze Folge wird. wissen wir noch nicht. Kommt darauf an, wie begeistert du zurückkommst.
Schauen wir mal. Ja.
Also, schauen wir mal, bin sehr gespannt. Wann geht es da wieder los? Das ist in 2-3 Monaten, glaube ich, gell?
Ja, das ist so 10. bis 12. Juni ist 3 Days.
Also eh gleich wieder mal.
Genau, da werden natürlich die skandinavischen Marken wieder hart performen. Ist für mich dann auch spannend, wird es quasi ein Influence geben von Italien nach Kopenhagen oder gar nicht? Wird man auch vielleicht jetzt einmal in Skandinavien dann die dunkleren Holzer wieder sehen, dunklere Geschichten und nicht mehr dieses quasi skandinavische, für das ja Skandinavien natürlich jetzt die letzten Jahre bekannt wurde oder skandinavische Brands bekannt wurden. Und ja, jetzt ist vielleicht ein bisschen overdone.
Ich hoffe es, auch dort, ja.
Genau, und eben, man wird es, glaube ich, schon jetzt dann sehen, dass jetzt da ein bisschen an Zeitenwandel oder dann ein Stilwandel auch vielleicht dann in den sozialen Medien, auf Instagram etc. geben wird.
Ich hoffe es zumindest,
weil auch für uns ist natürlich jetzt, ja, in Österreich, wie gesagt, dauert es immer länger natürlich. Andere Länder und Regionen sind dann natürlich ein bisschen mutiger wie wir. Und bei uns hat es ja lange gebraucht, bis sich der skandinavische Look durchgesetzt hat.
Dafür ist er gekommen, um zu bleiben. Offensichtlich, genau. Zumindest bis jetzt.
Bis jetzt. Und mal schauen, wie stark sich da ja, die Allgemeine dann influenzen lässt, wenn man es so nennen möchte. Und ja, war auf jeden Fall für uns jetzt spannend zu sehen, weil wir jetzt auch, wir arbeiten ja schon sehr lange jetzt mit diesem Chrom, Edelstahl, Aluminium. Das ist jetzt für uns ja nicht neu, aber man sieht es jetzt quasi, wo halt früher sehr, jetzt sage ich mal, da eher auf die wärmeren Metalle zurückgegriffen wurde, dass jetzt auch so große Brands und große Hersteller da jetzt auch mal dann das zeigen wiederum. Und darum ist das eher, sage ich mal, so ein fluent way of life. Und ja, für uns ist wichtig, dass da jetzt einmal im Großen neue Inputs gesetzt werden. Man sieht es wahrscheinlich dann in den Magazinen, man sieht es in Blogbeiträgen, eben auf Instagram bei diesen Influencern.
Ja, und dann kommt es ins Leben der Menschen, ganz genau, sicher.
In die Wohnungen, in die Häuser, in die Gastronomiebetriebe, Hotels, Büros. Das ist dann quasi ja dann, was dann wahrscheinlich erst so in, ich würde jetzt behaupten, 1, 2, 3 Jahren wahrscheinlich dann sichtbar wird.
Simon, vielen Dank für diese Einblicke. Es war wieder mal sehr, sehr spannend, finde ich. Also danke, es ist immer cool, wenn du nach Hause kommst und dann zu erzählen beginnst. Ich glaube, deswegen machen wir ganze Folgen über das, weil es natürlich nicht jeder sehen kann.
Ja.
Aber viele, die das Designaffin sind, Interior-Designaffin sind, schon einen Blick haben nach Mailand und nach Kopenhagen. Also vielen Dank.
Ein Highlight habe ich noch vergessen.
Na bitte. Zum Schluss,
das Plus
1.
Kein italienisches Highlight war, sondern Karl Hansen hat ja auch einen Flagship-Store in Mailand. Die haben aber diesmal sich entschlossen, nicht den Flagship-Store zu bespielen, sondern ein historisches Mailänder Apartment, das sie komplett Wegner gewidmet haben, mit dem italienischen Stoffhersteller Dida gemeinsam. Also das skandinavische Lässigkeit und Kühlheit mit diesem sehr strukturierten und gemusterten Stoffen und sehr schönen Farbpalette von Dida kombiniert, haben sie da ein ganzes Apartment mit eben Zeichnungen, Miniaturen von Wegner, Fotografien, so Mobiles und ja, Sachen, die er halt auch gern so in der Werkstatt gehabt hat. Also wirklich sehr handcrafted präsentiert mit diesen Stoffen von Dida überzogen. Also das war eine sehr schöne Installation mit super schönem Terrazzoboden. Also wirklich diese italienische und Mailänder Geschichte in einem Apartment spürbar, aber dann mit diesem Wegner Inszenierungen der Möbel hat super gut reingepasst. Also das war von der Inszenierung her eines meiner Highlights, muss ich sagen, wie sie das dort interpretiert und gezeigt haben.
Sehr cool. Vielen Dank.
Gerne.
Auch euch da draußen vielen Dank fürs wirklich regelmäßig Hören und schreiben und einfach Teil von dem Ganzen zu sein. Lasst eine Bewertung da, wie immer. Das hilft uns sehr, sichtbar zu bleiben oder zu werden oder zu sein auf Spotify, auf Apple Podcasts, egal wo ihr hört oder auch seht auf YouTube. Einfach eine Bewertung da lassen, 5 Sterne am besten, aber auch einmal einen Kommentar hinterlassen auf Instagram und schreiben, Wünsche abgeben. Also wir sind wirklich immer offen für alles, für jeden Designer, für jede Designerin. Wenn ihr Vorschläge habt, wen wir uns einmal widmen sollten, dann bitte einfach schreiben und wir melden uns. Danke Simon, bis bald.
Danke Peter.
Wir hören uns in einem Monat.
Genau, bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao.